Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
Masuren, das ist für viele Menschen ein Sehnsuchtsort mit seinen Wäldern, mit seinen Seen, mit seinen kleinen Dörfern, mit seinen malerischen Alleen. Es ist eine Region, die die Geschichte zweier Nationalitäten erzählt, der deutschen und der polnischen. Der Masuren, das war bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs ein Teil Ostpreußens, wo meine Familie herstammt. Und Masuren, das ist die Heimat unseres heutigen Talkgastes, Arthur Becker, der dort geboren und aufgewachsen ist, bis zu seinem 17. Lebensjahr, als seine Eltern mit ihm nach Deutschland kamen. Herr Becker, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ein Sonntag früher daheim in Masuren, vor vielen, vielen Jahren. Wie müssen wir uns das vorstellen?
Vor allen Dingen sprechen wir natürlich von einem katholischen Land. Der Sonntag ist natürlich immer reserviert für die Heilige Messe. 10 Uhr morgens.
Da mussten Sie raus. Musste
ich als Kind raus. Später dann, als ich in der Pubertät war, habe ich immer verweigert diese Sonntage und bin nicht mehr in die Kirche gegangen.
Und das war okay oder haben Ihre Eltern da doch Druck gemacht?
Meine Eltern nicht, aber meine polnische Großmutter Natalia, die 99 verstorben ist, die hat schon mächtig Druck gemacht, aber sie war eine sehr tolerante und liberale Frau, trotz ihres sehr speziellen folkloristischen Katholizismus. Und insofern gab es schon ein bisschen Ärger, ja.
Und am Sonntag heute, wo Sie jetzt daheim sind, wie ist das?
Protestantisch, atheistisch und multikulturell.
Kein Kirchgang.
Kein Kirchgang. Aber wir haben dennoch in dem kleinen Städtchen, in dem ich lebe, Verden an der Aller bei Bremen, auch eine katholische Kirche.
Und wenn nicht gerade Sonntag ist, dann schreibt Arthur Becker. Er ist nämlich Verfasser zahlreicher Essays und literarischer Abhandlungen und vor allem ist er Schriftsteller. Ein Schriftsteller, bei dem man auch mal einen Roman in Auftrag geben kann, so wie das bei seinem aktuellen Hotelroman Der unsterbliche Mr. Lindley gewesen ist. Und über diesen Roman, wie auch über das Leben als Schriftsteller zwischen zwei Welten, sprechen wir heute. Und ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch drauf. Danke.
HR1, genau meins.
Ein Hotel, das ist ein idealer Ort für Geschichten. Das ist ein Ort, an dem sich viele Menschen begegnen, ganz unterschiedliche Menschen. Ein Ort, an dem man für kurze Zeit zusammenkommt und dann wieder auseinandergeht. Und ein solcher Ort ist auch das Hotel Lindley, das der Schauplatz und wenn man so will auch die Bühne ist von Arthur Beckers aktuellem Roman Der unsterbliche Mr. Lindley. Herr Becker, jetzt hat dieser Roman mehrere Besonderheiten. Das Hotel, um das es im Buch geht, das ist noch gar nicht eröffnet. Das wird erst im Mai eröffnet in diesem Jahr. Sie haben den Auftrag bekommen, einen Roman zu schreiben. Aber wie ist das nach Vorgaben zu schreiben? Also als Schriftsteller normalerweise, Sie entwerfen ja wahrscheinlich Ihre Welten so, wie Sie das wollen. Aber hier war eine vorgegeben.
Das war eben etwas, was mich sehr gereizt hat, weil ich mich gefragt habe, okay, ich habe etwa 20 Bücher geschrieben, verschiedene Genres, Romane, Essays und Gedichte, Novellen, Erzählungen. Und handwerklich war das für mich in der Tat eine große Herausforderung. Ich habe aber gleich im ersten Gespräch gesagt, ich möchte natürlich auch meine eigene Hotelgeschichte erzählen. Und ich musste aber selber als Schriftsteller tatsächlich eine Art Konzept vorlegen.
Jetzt ist das Spannende ja, dass dieses Hotel zu der Zeit überhaupt noch im Entstehen war. Konnten Sie denn, Sie hatten ja eine Vorstellung von der Geschichte und auch von den Räumlichkeiten und von allem, haben Sie denn auch selbst was beisteuern können, was in diese Hotelplanung jetzt eingeflossen ist?
Genau das hat mich am meisten gereizt, weil ich mir dachte, das kann nur ein Pole machen, über etwas zu schreiben, zu schreiben, was es noch nicht gibt. Obwohl die Deutschen ja mittlerweile, da sie diesen wunderbaren Flughafen bei Berlin haben,
den gibt es ja auch eigentlich noch nicht.
Viel fantasievoller und unglaublich europäischer geworden sind, also sind nicht immer nur Weltmeister. Und das hat mich aber schon sehr gereizt, etwas zu schreiben, was im Prinzip Stockwerk für Stockwerk zusammenwachsen sollte mit dem eigentlichen Objekt der Begierde, nämlich mit dem Hotel. Und da war mir so langsam auch klar geworden, was man von mir eigentlich erwartet hat, dass ich mich beeinflussen lasse von dem Architektenteam, aber gleichzeitig auch, und das habe ich Schritt für Schritt verstanden, hatte ich die Möglichkeit, auch einen Einfluss auf das Aussehen der Flure oder der Zimmer oder wie auch immer. Und dann fing das an, Spaß zu machen, weil ich schreibend, beschreibend erkannte ich dann, okay, ich kann mitentwickeln wie ein Architekt. Und das machte Spaß.
Und was konkret ist jetzt nach Ihren Ideen entstanden?
Man hat mir zum Beispiel gezeigt, wie die Zimmer aussehen, wie die Fassade aussieht. Und ich suchte dann nach Verbindungspunkten zu dem Hotelnamen Lindley. Und dann war es mir klar, da Lindley, die William Helland Lindley im 19. Jahrhundert die Kanalisation in Frankfurt gebaut hat, zwischen 1872 bis zum Ersten Weltkrieg quasi, so lange hat das gedauert, dass ich eine Verbindung brauche zu dieser Unterwelt, zu dieser Kanalisation. Und da habe ich gesagt, ich wünsche mir eine Verbindung zu den Gullideckeln, was man erst einmal nicht so gut fand. Okay. Aber diese Gullideckeln sehen fantastisch aus, wenn sie mehr als 70, 80, 100 Jahre alt sind. Mm-hmm. Und diese Verbindung wollte ich, das hat zu Anfang Robin Hölzer, meinem Kollegen, nicht so gut gefallen. Aber ich dachte dann haben wir eine Korrespondenz zu dieser alten Kanalisation. Und das konnte ich durchsetzen. Allerdings ist es dann so gewesen, dass das auch nicht so einfach war, tatsächlich auch zu bauen. Und diese Fassade ist schon sehr speziell.
Ihre Hotelgeschichte, das ist zugleich auch eine Familiengeschichte, das ist eine Liebesgeschichte und so ein bisschen auch eine Fantasy-Geschichte. Es geht nämlich um das alljährliche Familientreffen der deutsch-polnischen Familie Brikschinski. Und der ältere Sohn verliebt sich da in die russisch-jüdische Künstlerin Larissa. Und dann gibt es auch ein paar besondere Erfahrungen mit halluzinogenen Pilzen. Und das ist ein wilder Mix. Warum haben Sie sich für diesen Plot entschieden? Sie hätten ja zum Beispiel auch einen Krimi schreiben können.
Das stimmt, aber ich habe noch nie ein Krimi geschrieben. Ich weiß es nicht, ob ich das machen werde. Das ist ein sehr anspruchsvolles Genre. Gute Krimis gibt es selten. Und mir war klar, dass zumindest der Wunsch auch bei dem Architektenteam ist, eine Familiengeschichte zu erzählen.
Und das ist eine Familiengeschichte mit einem deutsch-polnischen Hintergrund und das Aufwachsen in Polen und das Leben in Deutschland. Darüber reden wir gleich. Und drei Exemplare dieses Hotelromans, der unsterbliche Mr. Lindley, die gibt's heute im Laufe der Sendung auch noch zu gewinnen. Geboren ist er im masurischen Bartoszyce, dem früheren Bartenstein. Seine ersten 17 Lebensjahre, die hat er in Polen verbracht. Dann ist er mit seinen Eltern nach Deutschland übergesiedelt, ins niedersächsische Verden an der Aller, wo er das deutsche Abitur nachgeholt hat, um dann anschließend osteuropäische Kulturgeschichte und deutsche Literatur und Sprachwissenschaft zu studieren an der Uni in Bremen. Heute lebt und arbeitet er als Schriftsteller, der ausschließlich auf Deutsch schreibt. Arthur Becker ist unser Gast im HR1 Talk. Herr Becker, Kindheit und frühe Jugend in Masuren. Wenn Sie daran zurückdenken, was war das für eine Zeit? War das so aus der Erinnerung eine glückliche Zeit, eine besondere Zeit, eine wichtige?
Ja, unheimlich positive Zeit für mich, weil ich in einem wunderschönen Land aufgewachsen bin, nämlich nicht nur mit diesen Tausenden von Seen und den gewaltigen, wunderschönen Wäldern, die auch ganz gut konkurrieren können mit den schwedischen oder norwegischen. Zum anderen war das aber historisch eine sehr wichtige Zeit. 68 geboren, 1980 dann die Streiks in Danzig, Lech Wałęsa und all das. 81 das Kriegsrecht. Zu der Zeit hat meine Mutter in Danzig studiert. Das heißt, sie brachte unheimlich viele Flyer und auch Informationen aus Danzig in unsere kleine Provinz mit. Historisch-politisch war das eben eine Aufbruchszeit. Und dann gab es etwas, was man vergleichen kann mit der Zeit im Westen, nämlich auch diese Angst vor dem Dritten Weltkrieg. Pershings, Atombomben und dies. Und dann bin ich wahrscheinlich in dem liberalsten Ostblockland aufgewachsen.
Ich dachte, das wäre Ungarn gewesen.
Ungarn vielleicht auch, aber die Intellektuellen oder Schriftsteller oder Künstler sind aus der ehemaligen DDR gerne nach Polen gefahren, um in die Jazzclubs zu gehen und so weiter.
Sie bezeichnen sich selbst als Kosmopole. Sie kommen aus einer polnisch-deutschen, deutsch-polnischen Familie, wie immer man das drehen möchte. Was an Ihnen ist deutsch, was ist polnisch?
Auf diese Frage antworte ich schon seit Jahren in den Büchern. 25% meiner Gene sind tatsächlich ostpreußisch, weil mein Vater eine ostpreußische Mutter hat, die Großmutter Erna, die 94 ist, um die ich mich jeden dritten Tag auch kümmere. Und sie spricht allerdings mit mir Polnisch. Sie hat 45 Polnisch gelernt. Sie ist geblieben 45 in ihrer Heimat. Und das ist unsere ostpreußische, genetisch betrachtet, Seite.
Warum sind Ihre Eltern gegangen?
Sie sind gegangen, 83 mein Vater, 84 meine Mutter und ich erst 85. Aber sie sind nicht deshalb gegangen, weil sie große Dissidenten waren oder weil sie in politischen Schwierigkeiten steckten. Aber sie hatten schon einige politische Schwierigkeiten, weil mein Vater zum Beispiel Deutsch konnte. Und in der Zeit, 1980 bis 1985, war das schon für den Geheimdienst schon interessant, was mein Vater hin und wieder in Deutschland machte, weil er oft nach Westdeutschland gefahren ist. Und diese Verhöre, die eigentlich typisch waren nach jeder Rückkehr, das war schon sehr ermüdend. Und zum anderen war das eine Zeit, die wirklich total unsicher war. Man wusste nicht, werden die Sowjets in Polen einmarschieren, wie wird das wirtschaftlich weitergehen. Und diese Unsicherheit hat auch einen großen Beitrag dazu geleistet.
Wie war das für Sie damals, 1985 in einem anderen Land, mit einer anderen Sprache, in einer anders strukturierten Gesellschaft? Wie war das? Wie haben Sie das erlebt?
Meine Eltern und ich, wir sind in die Vorstadt von Bremen gekommen, in ein kleines Städtchen. Aber wir hatten damals unheimlich viel Aufmerksamkeit bekommen, weil es einfach nicht so viele Ausländer gab. Dann gab es auch noch solche Bürger der Bundesrepublik Deutschland, die wussten, was Flucht, was, ich benutze das Wort mit Vorsicht, Vertreibung bedeutet, weil sie selbst entweder aus den ehemaligen deutschen Gebieten nach Deutschland kamen oder in den 50ern oder nach dem Mauerbau aus der ehemaligen DDR geflohen sind. Aber heute, wenn ich in meinem kleinen Städtchen auf die Straße gehe, habe ich den Eindruck, ich bin in Frankfurt oder in Berlin, weil jeder Dritte oder Vierte einen Migrationshintergrund hat.
Ist das für Sie eine gute Entwicklung?
Ich finde das gut und ich bin diesbezüglich kein Kritiker von Angela Merkel, weil sie einfach humanistisch gehandelt hat. Diesen Menschen musste man helfen, dass das juristisch vielleicht überhaupt nicht aufgegangen ist, auch gegenüber anderen Mitgliedstaaten der EU, das kann ja sein, das kann man auch kritisieren. Aber ich weiß selber, was es bedeutet, aus einem Land zu kommen, in dem man in Schwierigkeiten steckt.
Haben Sie beide Staatsbürgerschaften?
Ich habe beide. Ich habe den deutschen Reisepass und ich könnte jederzeit den polnischen beantragen. Und das hängt damit zusammen, juristisch ist das so geregelt worden, dass wenn man aus den ehemaligen deutschen Gebieten kommt, darf man zwei haben. Meine Frau zum Beispiel, die eine ganz normale, echte Polin ist, sie hat schon seit Jahren nur die deutsche und kann zu ihrer polnischen nicht mehr zurück, was absurd ist im Prinzip.
Lebensgeschichte in zwei Welten und über die Sprache dieser zwei Welten, Deutsch und Polnisch, reden wir nachher auch noch. Der Schriftsteller Arthur Becker, heute hier in HR1.
HR1 Talk.
Und mit dem Schriftsteller Arthur Becker, der einen Roman über das neue Frankfurter Hotel Lindley geschrieben hat. Ein Hotel, das erst im Mai eröffnet wird und in dem Arthur Becker eine Kräuterküche ansiedelt, in der auch halluzinogene Pilze gehandelt und konsumiert werden. Haben Sie damit schon mal Erfahrungen gemacht, persönlich?
Man kann sagen, ja. Ich habe während meines Studiums zwischen 89 bis 97 einige Drogen konsumiert, wie man das halt so macht.
So?
Wenn man langes Haar hat und Rockkonzerte besucht. Aha. Ich habe Marihuana geraucht und so weiter. Später hat mich das überhaupt, oder es interessiert mich nicht mehr. Ich finde es langweilig. Hm. Ich widmete mich dann meinem traditionellen Nationalgetränk Wodka.
Gut.
Aber ich weiß, wovon ich da schreibe. Und vor allen Dingen habe ich auch gute Freunde, die sich mit solchen halluzinogenen Sachen, weil sie zum Beispiel Ärzte oder Psychiater sind, gut auskennen.
Halluzinogene Pilze und diese anderen bewusstseinserweiternden Substanzen, das ist natürlich immer ein Thema in Künstlerkreisen, in der Popmusik. Und man kann sogar vermuten, dass manches in der Kunst und in der Musik überhaupt erst unter diesem Einfluss hat entstehen können. Mhm. Ist das nicht ein hoher Preis, den man da zahlt als Künstler?
Unabhängig davon, ob man trinkt oder vielleicht Drogen nimmt als Künstler, ja. Und auch wenn man sehr gesund lebt, man zahlt als Künstler immer einen hohen Preis. Weil zum einen das Familienleben darunter sehr leidet. Die Kunst steht ja quasi immer an erster Stelle. Zum anderen, man muss als Künstler, sprich Schriftsteller, Musiker und so weiter, Geld verdienen. Das ist auch nicht einfach. Das ist ja kein normaler Beruf, wo man Monat für Monat sein Gehalt bekommt. Und zum Dritten, da die Künstlerseelen meistens sehr zart sind, gibt es natürlich eine Neigung zu verschiedensten psychischen Zuständen, die durchaus sehr labil sind. Und ich wundere mich nicht, dass auch sehr großartige Künstler, nehmen wir zum Beispiel Miles Davis, dass die dann, oder John Coltrane, die sind ja dann richtig abhängig geworden, was mir Gott sei Dank nie passiert ist.
Und noch viele andere mehr. Pink Floyd gehört zu den Bands, die in ihrer Anfangszeit in den 60ern ja so ihre psychedelische Phase hatten. Sie haben sich die Musik von Pink Floyd gewünscht. Frontmann, Ex-Frontmann Syd Barrett war übrigens schwer drogenabhängig auch. Ja. Deshalb aus der Band geflogen. Sie haben sich gewünscht Another Brick in the Wall Part 2. Da geht es auch um Drogen. Was fasziniert Sie so an Pink Floyd?
Na, erstens ist das neben Rolling Stones und The Beatles wohl die wichtigste Band des 20. Jahrhunderts, was die Popmusik angeht. Dann war diese Band in Polen immer sehr populär. Und da ich ein sehr leidenschaftlicher und melancholischer Mensch bin, halt aus Osteuropa kommend, werde ich nie vergessen, wie ich neun...
Sie bedienen schon ein bisschen die Klischees, ne?
Selbstverständlich. Selbstverständlich mache ich gerne. Aber ich lache auch gerne dann über diese. 1979 habe ich mir diese Single Another Brick in the Wall von Pink Floyd gekauft. Da war ich doch 11 Jahre alt. Das war mein Einstieg quasi in diese Welt.
Dann jetzt Wunschmusik für Arthur Becker. Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Das Rotlichtmilieu im Bahnhofsviertel, die Sachsenhäuser Kneipenszene, die Bankenmetropole der Main, die einzigartige Frankfurter Skyline und mittendrin ein neu erbautes Hotel, das viel mehr sein will als nur eine Übernachtungsmöglichkeit, sondern es will ein architektonisches Hotel-Gesamtkunstwerk sein mit dem Anspruch, seinen Gästen eine Art Zuhause auf Zeit zu bieten. Das ist das Setting des Romans Der unsterbliche Mr. Lindley von Arthur Becker, der heute unser Gast ist hier im hr1 Talk. Herr Becker, haben Sie Frankfurt für Ihre Geschichte noch mal richtig kennenlernen müssen oder kannten Sie die Stadt schon gut?
Ich dachte, ich würde sie sehr gut kennen, denn seit 20 Jahren komme ich ja zur Buchmesse. Hm. Seit 20 Jahren publiziere ich in Frankfurt. Ich habe hier viele Freunde deshalb und auch solche Freunde, die mit Literatur nichts zu tun haben. Aber erst dadurch, dass mir ermöglicht worden ist, jeden zweiten Monat für gut 2 Wochen nach Frankfurt zu kommen, zu wohnen und zu recherchieren, tauchte ich dann richtig in diese Stadt ein und konnte endlich ausgiebig nicht nur meine Freunde treffen, sondern auch für mich allein in dieser Stadt sein. Und das braucht ein Schriftsteller, wenn man so ein Buch schreiben will, da muss man einfach alleine losziehen und die Menschen beobachten. Und das war in den Jahren 2016 und 2017, wo ich dann 1,5 Jahre regelmäßig dann in Frankfurt, auch in Sachsenhausen noch, das Viertel liebe ich sehr, das Erdnüsschen zum Beispiel.
Ach was.
Und da ist Frankfurt wirklich auch meine Stadt geworden.
Mm. William Lindley, das ist ja in Ihrem Roman Der Unsterbliche, den hat es gegeben. Das war der aus England stammende Ingenieur, der eben im 19. Jahrhundert und dann sein Sohn in der Folge ein Abwasserentsorgungssystem gebaut hat. Das war ganz fortschrittlich für Frankfurt und auch für Warschau und noch für andere europäische Städte. Haben Sie da auch vor Ort Recherchen betrieben und sich dieses System nochmal angeguckt oder haben sich das alles erdacht?
Da habe ich tatsächlich, obwohl ich das sehr ungern mache, ausgenommen vielleicht solcher Sachen, dass ich tatsächlich für einen Roman Bücher lese, die sich mit Geschichte befassen, mit Politik, das ja. Aber solche Vorort-Recherchen mache ich ungern, da ich fiktional, belletristisch, literarisch, das heißt, es ist aus der Erinnerung, aus dem Erlebten tatsächlich. Aber hier gab es eine Ausnahme, ich habe mir dann in Warschau die Lindleyschen Filter tatsächlich angeschaut.
Die Wasserfilter.
Wasserfilter, die in Hamburg noch einmal einige Anlagen.
Da hat er auch gearbeitet. Ja.
Genau, der Vater und von William Helly Lindley. Und dann natürlich in Frankfurt die alten Stellen oder Plätze, wo man angefangen hat, diese Kanalisation zu bauen, weil mich das dann auch, als wäre ich selber ein Ingenieur, interessiert hat.
Wäre Frankfurt für Sie ein Ort zum Leben?
Absolut. Und ich denke, früher oder später, im Mai wird das Hotel eröffnet. Das ist meine neue Idee, 3-4 Monate dort im Hotel zu wohnen. Das ist passend zu dem Bipolaren des Schreibens im Kopf.
Und sich ihre Gullideckel-Architektur dann auch immer ordentlich
zum
anzugucken.
Beispiel,
ja.
Man hat dann als Schriftsteller hier nicht nur eine Geliebte, sondern vielleicht eine zweite Familie. Was weiß ich denn?
Also wenn wir Arthur Becker dann öfter durch Frankfurt flanieren sehen, durch Sachsenhausen.
Durch Sachsenhausen, ja. Und ich denke mal, ich werde dann ein, zwei, drei Monate im Jahr immer wieder einfach im Lindley leben, weil die Stadt, die ich hier habe und die ich beschrieben habe, die ist mir genauso wichtig wie Bremen. Also das sind die wichtigsten Städte für mich in Deutschland.
Der Schriftsteller Arthur Becker heute hier im HR1 Talk. Der HR1 Talk heute mit dem deutsch-polnischen Schriftsteller Arthur Becker. Und wie jeden Sonntag haben wir auch heute wieder einen Überraschungsgast. Und ich bin gespannt, ob Sie den gleich erkennen. Guten Tag, lieber Überraschungsgast.
Ich grüße Sie.
Wer könnte das sein? Das ist jetzt noch ein bisschen kurz. Lieber Überraschungsgast, vielleicht kurz einen kleinen Hinweis, woher Sie beiden sich kennen.
Ich glaube, wir beide leben und lieben im Norden. Vielleicht kommt der von mir geschätzte Kollege darauf.
Ah, jetzt weiß ich, wer das ist.
Ach dann.
Die Stimme klang aber so uralt.
Okay. Dann sagen Sie, wer es ist.
Feridun Zaimoglu.
Feridun Zaimoglu.
Ich grüße dich, lieber Arthur Becker. Das bin ich tatsächlich.
Ja.
Bin ich alt? Ich bin natürlich nicht mehr ganz taubwölsch. Stimmt wohl. Ja.
Ja, jetzt also, müssen wir kurz sagen, lieber Herr Zaimoglu, jetzt müssen wir kurz sagen, deutscher Schriftsteller, Autor von Büchern wie Kanak Sprake und German Amok, Theaterstücke wie Halb so wild und Schattenstimmen und ein Schriftsteller mit dem türkischen Familienhintergrund. Und jetzt haben wir hier einen Schriftsteller mit dem polnischen Hintergrund. Herr Zaimoglu, ist das zwischen Ihnen beiden irgendwann mal Thema, so diese Multikulti-Herkünfte?
Das Gute an unseren Gesprächen ist, dass wir die Ethnie und die Herkunft als das langweiligste Ding auf Erden entdeckt haben.
Ehrlich?
Also, ja, die Herkunft ist wirklich sehr langweilig. Ich schätze das an Arthur Becker sehr, dass er ein Gespür für die Gegenwart hat, aber auch für das Althergebrachte und aber keine Lust hat, seine Zeit zu verplempern mit ödem Identitätszeug.
Worüber reden Schriftsteller, wenn sie sich begegnen? Herr Becker, worüber reden Sie eigentlich mit einem Kollegen als erstes?
Wenn das sehr gute Kollegen und Freunde sind, wie zum Beispiel Feridun Zaimoglu oder auch andere, dann reden wir Gott sei Dank nicht ständig über Stipendien, Preise und was man so verdient, sondern über die schönsten Sachen der Welt, nämlich die Liebe, die Poesie, die Dichtung, Kosmos und auch eben das, was vielleicht Feridun versuchte hier auch zu beschreiben. Herkunft ja, aber um Gottes Willen nicht als ein sehr oberflächlicher, banaler Hintergrund, der ständig da ist, als eine Bühne. Mhm. Ja.
Herr Zaimoglu, erinnern Sie sich noch an die erste Begegnung und waren Sie sich gleich sympathisch?
Naja, ich mochte ihn. Das ist einfach so. Ich sah ihn und dachte, also ich bin schon
schräg.
Sagen wir mal schräg.
Aber das geht aber, noch mehr.
Nein, um Gottes Willen. Also ich kam als Freak daher und empfand sofort große Sympathie für Arthur Becker, denn eins darf man nicht vergessen. Bei Arthur Becker haben wir es also mit einem Menschen und mit einem Schriftsteller und einem europäischen Intellektuellen zu tun, der besonnen und mit Bedacht auf die Phänomene schaut, der sich auch nicht täuschen lässt von grellen Effekten und Affekten. Und ich habe einiges von ihm lesen können, bevor andere das entdeckt haben, nämlich den neuen rechten Populismus. Das hat er mit großer Sorge schon vor langer Zeit gesehen, weil er eben schaut. Und was mir sehr gefällt, er hat einen schwarzen Humor. Das gefällt mir.
Das heißt aber auch, Sie lesen tatsächlich gegenseitig, was der jeweils andere schreibt, ja?
Ja, die Bücher schicken wir uns. Und um ehrlich zu sein, bei Feridun gucke ich immer sehr speziell, ist er denn noch besser geworden und gibt es überhaupt bei ihm Grenzen? Also das interessiert mich schon, aber auch kritisch, ja. Mhm.
Ja, kritisch eben. Deshalb meine Frage, ist es auch so, dass Sie mal auch so einen Moment miteinander haben, also dass Sie sich beide schätzen, das haben wir jetzt hier wirklich rausgehört. Gibt es auch so Momente, wo Sie sagen, oh, das geht mir aber auch ein bisschen auf die Nerven?
Also wir sind zum Beispiel immer wieder im Streit gewesen und sind es noch über den Glauben, der gute Arthur ist doch tatsächlich der Meinung, dass man das Trinitätsdogma verstehen könnte. Das halte ich nun für so hirnverbrannt von meinem Kollegen, dass ich ihm das...
Ist er da noch zu katholisch, oder?
Ja, und nein, er ist mehr als das. Und es geht jetzt nicht darum, also harmonische Häschen zu sein. Freundschaft meint etwas anderes. Also es geht nicht darum, immer einer Meinung zu sein. Oft genug sind wir es nicht. Das wäre ja sonst, um Gottes Willen, so langweilig.
Das stimmt. Aber geht es dann zwischen Ihnen eher laut und wild zu oder dann doch kritisch, aber besonnen?
Beides. Besonnenheit ist auch toll, aber es darf nicht so sein, dass der Schädel vor Langeweile auf die Tischplatte kracht.
Um Gottes Willen, niemals.
Also das passiert zwischen Ihnen beiden nicht. Das ist schön. Dann noch auf viele, viele fruchtbare Zusammentreffen und auf einen regen Austausch. Der deutsch-türkische Autor Feridun Saimoglu, heute Überraschungsgast für Arthur Becker hier im HR1.
Wunderbare Überraschung. Feridun, wir sehen uns in Leipzig.
Na, das ist schön.
Lieber Bruder, wir sehen uns in Leipzig. Der Kampf geht weiter.
Der Kampf geht weiter. Danke.
Dankeschön.
Danke auch. Tschüss.
Tschüss.
HR1 Talk.
Ein Hotel, das ist ein Ort, der Reisenden einen Platz zum Schlafen bietet, zum Ausruhen, zum Essen, zum Erholen. Das ist eine Art Zuhause auf Zeit, aber eben doch kein richtiges Zuhause. Der Schriftsteller Arthur Becker hat einen Roman über ein solches Hotel geschrieben und über die verrückten Dinge, die dort passieren. Herr Becker, jetzt sind Sie wahrscheinlich auch oft unterwegs zu Interviews, zu Vorträgen, zu Lesungen. Wohnen Sie denn gern im Hotel?
Das ganze Projekt Hotel Lindley hat mich sehr verdorben, weil ich bin sensibilisiert worden, weil diese Art von Hotels, wo man sich familiär fühlen kann und wo es eigentlich sehr privat zugeht, das ist, glaube ich, etwas, was zurzeit eine Mode ist.
Also dieses Hotel Lindley, über das Sie den Roman geschrieben haben und das jetzt eröffnet wird im Mai, das versteht sich so als eine Art Wohngemeinschaft.
Wohngemeinschaft, wo man auch sehr schnell den Kontakt zu den dort arbeitenden Menschen knüpfen kann.
Das ist ein bisschen wie in den Jugendhostels, also die ja früher wirklich nur so die Absteigen waren, aber die heute so Orte
genau,
sind, in denen
ja.
sich Jugendliche auch austauschen.
Und,
ja.
Genau, und das spiegelt meiner Meinung nach wieder, was ich versuchte in dem Roman zu beschreiben, unsere flüchtige Moderne, also gleichzeitig auch spiegelt das wieder, dass unsere menschlichen Beziehungen in dieser schnelllebigen Welt so oberflächlich geworden sind, dass man als Dienstleistungsanbietender oder wie soll man das nennen, eben sich überlegt hat, okay, wir bieten aber jetzt diesen schnelllebigen Menschen, der mobil ist und unterwegs ist, etwas an, was er eigentlich von zu Hause kennt.
Der Mann, der einen Frankfurter Hotel-Roman geschrieben hat, Arthur Becker, heute hier im HR1 Talk. Und wir beide füllen gleich unseren HR1 Fragebogen aus. Ich freue mich drauf.
Ob ich das kann?
Bestimmt. Arthur Becker, polnisch-deutscher Schriftsteller, der einen Frankfurter Hotel-Roman geschrieben hat, heute hier zu Gast im HR1 Talk. Und wir beide füllen jetzt den HR1 Fragebogen aus. Das bedeutet, ich gebe einen Halbsatz vor und Sie ergänzen. Ja? Mhm. Bereit?
Bereit, ja.
Mein schönstes Privileg als Schriftsteller ist?
Freiheit.
Ich hasse es, wenn?
Mich jemand ständig bedrängt mit seinen dummen Gedanken.
Ein halbes Pfund Butter kostet?
Ich esse immer nur irische Butter, die ist teuer, 2 Euro.
Peinlich.
50.
Oh, das ist aber immerhin, wissen Sie den Preis. Peinlich war mir zuletzt?
Nichts.
Von meinem Sohn habe ich gelernt, dass?
Man Informatik und Computer doch verstehen kann.
Tut er das? Studiert er das?
Er ist Informatiker, ja.
Masuren ist für mich?
Große Liebe und vor allen Dingen Kindheit.
Ein gutes Hotel muss?
Sehr, sehr freundlich sein und vor allen Dingen sehr liebevoll zu den Gästen.
Bereut habe ich?
Dass ich meine polnische Sprache für so, so viele Jahre, mehr als 25 Jahre, zur Seite gelegt habe. Und jetzt seit einigen Jahren kann ich wieder, Gott sei Dank, auf Polnisch schreiben auch.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Der Populismus. Die Demokratie hat keinen guten Schutz gegen den sehr rechtsradikalen, linksradikalen Populismus.
Deutschland oder Polen?
Beides.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit.
Die sind schon alle tot, aber ich habe keine Ahnung. Mit mir alleine.
auch nicht schlecht. Frank Zappa, der ist in Ihrem Buch durchaus präsent. Wir sagen jetzt nicht so, wir wollen es ja nicht verraten, aber Frank Zappa finde ich.
Einen der genialsten Gitarristen des 20. Jahrhunderts, besser als Jimi Hendrix und David Gilmour und wie sie alle heißen.
Besser als Jimi Hendrix.
Ja.
Das wird die Fans aufbringen. Zufrieden bin ich erst, wenn?
Wenn ich weiß, dass ein Buch, das ich geschrieben habe, tatsächlich den Leser so erreicht, wie ich es mir vorgestellt habe.
Ich habe Angst vor.
Vor dem Dritten Weltkrieg auf jeden Fall.
Unbedingt bedanken muss ich mich bei?
Bei meinen Eltern. Auf jeden Fall bei meiner Frau und bei den zahlreichen Freunden und Verlegern, die auch in Frankfurt leben.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Arthur Becker. Und dafür gibt es jetzt auch einen Musikwunsch. Marillion, britische Rockband mit einem ihrer größten Erfolge. Kaylee, das ist eine Rockballade. Was finden Sie toll dran?
Naja, das ist die Melancholie, die 80er Jahre, ne? Die so schön waren.
Und auch ein bisschen die polnische Seele wahrscheinlich.
Ja.
Der Hang zum Melancholischen. Kaylee für Arthur Becker. Geboren und aufgewachsen in Polen, dann mit 17 übergesiedelt nach Deutschland und seitdem hier. Das sind jetzt fast 34 Jahre. Der Schriftsteller Arthur Becker ist heute unser Gast im HR1 Talk. Herr Becker, Sie stammen aus einer ostpreußisch-polnischen Familie. Ihr Vater Manfred, das ist der mit den ostpreußischen Wurzeln, die Mutter Irena, polnisch. Was wurde daheim in Masuren gesprochen?
Polnisch.
Nur.
Nur polnisch.
Also Sie sind damals sozusagen von außen her ans Deutsche gekommen. Ja?
Ja.
Und wie wirkt Deutsch auf jemanden, der diese Sprache erstmal lernen muss? Wie wirkt das?
Wenn man sie nicht spricht und nur das übliche Dankeschön und Tschüss oder sowas kann, dann wirkt die deutsche Sprache hart, laut. Und die Deutschen sind sehr, das was sie eigentlich von anderen Völkern behaupten, dass die Chinesen oder Italiener sich so ausbreiten, sind genau das Gegenteil. Also sie sind genau das.
Also laut, also, und die Sprache klingt wirklich hart. Ja.
Hart und sie nehmen sehr viel Raum ein. Sobald man aber die Sprache gelernt hat, merkt man, wie melodisch, wie schön sie ist und gar nicht hart, also auch sehr weich.
Jetzt ist Polnisch für uns Deutsche auch sehr schwierig. Also es ist sogar fast unlernbar, weil es gibt Strukturen.
Im Prinzip, ja.
Es gibt Strukturen grammatikalisch, die sind auch gar nicht zu erklären. Also da werden zum Beispiel Verben konjugiert, beziehungsweise also irgendwie dekliniert.
Das ist der Horror, der reine Horror.
Aber wie kommt das? Also ich meine, was ist das? Gibt es kein System? Ist das nicht festgefügt? Wie?
Naja, es gibt schon ein System, aber wenn man, eigentlich muss man schon Muttersprachler sein, weil manche Endungen von den Verben oder von den Substantiven, die muss man wirklich auswendig lernen. Und das ist schon unheimlich schwierig.
Also das heißt, man muss damit aufgewachsen sein. Wie gut kann jemand, der nicht aus Polen kommt, Polnisch lernen?
Trotzdem sehr gut. Es gibt auch sehr gute Freunde in Deutschland, die schon ziemlich gut sprechen oder fast perfekt. Aber dennoch machen sie manchmal solche Fehler, auf die ich nicht hinweise. Und ich mache das deshalb nicht, weil ich weiß, wie schwierig diese Sprache ist, speziell dann für eine germanische, englische, französische Zunge. Ja.
Jetzt ist es ja schon schwierig, eine Sprache so gut zu lernen, dass man sie fließend sprechen kann. Das ist das eine. Aber in dieser Sprache zu schreiben und auch noch literarisch zu schreiben, das ist nochmal was ganz anderes. Warum wollten Sie ausgerechnet in Deutsch schreiben und dann auch nur noch in Deutsch?
Erstens, ich hatte das Glück, dass ich 17 war, als ich nach Deutschland kam. Und ich erlernte zwar innerhalb eines halben Jahres Deutsch, sodass ich tatsächlich auch später Abitur machen konnte. Das ging sehr schnell und es war sehr hart. Aber ich konnte, und das ist das Wichtigste, relativ schnell, das dauerte dann 5, 6, 7 Jahre, das Wichtigste erlernen, nämlich die Mentalität, die Psychologie, die Umgangssprache, die Gefühle im Deutschen, das Psychologische. Und das ist ein Bereich, der schwierigste ist von dem Ganzen. Die Grammatik kann man schon erlernen.
Aber gerade wenn man was beschreiben muss und eben auch literarisch, da gibt es sowas wie Herzenswärme oder wie Heimeligkeit oder so. Das eben. Sind ja alles Ausdrücke, da muss man ja auch wissen, welche Empfindungen dahinter stehen.
Absolut. Und man, es gibt ja natürlich, wenn ich an die ersten Gedichte oder Texte denke, Prosa, dann lag ich oft auch richtig daneben, was sehr lustig war.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, dass jemand mit einer Schubkarre schlenderte über den Hof.
Ach so, man schlendert nicht mit der Schubkarre.
Nein, aber das Bild ist bis heute geblieben und sehr lustig, ja.
Sie haben mal gesagt, Deutsch ist Dienstsprache. Mhm. Ist Polnisch dann Herzenssprache?
Deutsch ist die Dienstsprache, ich muss das genauer definieren, weil das eine Literatursprache ist, in der ich schreibe. Und das ist die Sprache, in der ich meine Bücher mache. Und ich bin da manchmal skeptisch, wenn viele Migranten sagen, die auch schreiben, das sei dann unsere Geliebte, diese deutsche Sprache. Ja, aber eine Geliebte mit vielen Ecken und Kanten. Ne? Und die Muttersprache, das ist natürlich das Polnisch, aber nach 34 Jahren ist die deutsche Sprache für mich genauso wie die Muttersprache aus Polen geworden.
Ihre Frau ist Polin, was wird daheim gesprochen?
Wenn wir alleine sind, sprechen wir Polnisch. Aber
und mit ihrem Sohn?
Polnisch, obwohl er die Neigung hat bis heute, dass er, wenn er etwas im Polnischen nicht weiß, dann sagt er das auf Deutsch. Aber er spricht auch Polnisch, ganz gut sogar.
In welcher Sprache träumen Sie?
In Polnisch, Deutsch, Englisch und Russisch. Also in den Sprachen, die ich spreche.
Der HR1 Talk heute mit dem Schriftsteller Arthur Becker.
HR1 Talk.
Und mit dem deutsch-polnischen Schriftsteller Arthur Becker, der den Frankfurter Hotelroman Der unsterbliche Mr. Lindley geschrieben hat. Eine Auftragsarbeit über ein Hotel, das erst im Mai eröffnet wird. Was, Herr Becker, was vermisst die polnische, die masurische Seele eigentlich in Deutschland am meisten?
Die Natur, obwohl es selbstverständlich in unserem wunderschönen Schwabenländle oder in Bayern, aber auch in Niedersachsen, wo ich lebe, und auch hier im Taunus wunderbare Wälder gibt. Aber das vermisse ich schon sehr, weil das doch ganz anders ist, was es dort in Ostpreußen oder Masuren gibt. Das ist so etwas wie die kleine Toskana, aber halt polnisch und masurisch.
Das kann ich nur bestätigen. Das ist so. Also die masurischen Wälder und die Seen, die haben schon eine ganz besondere Anziehungskraft.
Oder? Absolut,
und eine ganz
ja.
besondere Atmosphäre. Das ist so. Was fehlt Ihnen aus der polnischen Küche, aus der ostpreußischen Küche? Was fehlt Ihnen da besonders? Was
die ist sehr, sehr ähnlich eigentlich der deutschen Küche, da ich ein furchtbar schlechter Koch bin. Aber dennoch eine Frau habe, die sehr gut kocht, gibt es manchmal auch klassische polnische Gerichte. Und ich spreche jetzt nicht nur von Kolladen oder das, was man halt so kennt aus Polen, sondern auch von verschiedenen Salaten und Suppen, jede Menge Suppen, die es halt hier nicht gibt und die immer wieder durcheinander gebracht werden. Denn der polnische Barszcz, also polnische Rote-Bete-Suppe, hat nichts mit der russischen Rote-Bete-Suppe zu tun.
Musik kann man ja überall hin mitnehmen, die ist auch immer dabei. Die wird im besten Fall überall gern gehört, so wie die Musik von Genesis. Was mögen Sie an Genesis?
Nicht nur die 70er Jahre, weil diese Band progressiv war, wie King Crimson, Jeff Lothal, Pink Floyd, sondern heute muss ich wiederum sagen, ich schätze sie auch für die Sachen, die sie in den 80ern gemacht haben. Und zwar einen wunderbaren, sehr leichten und positiv, den Menschen positiv einstimmenden Pop. Und heute erst sieht man, was für eine großartige Musik das war.
Und wer war der bessere Frontmann, Peter Gabriel oder Phil Collins?
Peter Gabriel, natürlich.
Natürlich. Phil Collins war auch ganz gut, aber das hat er auch selber gesagt. Deshalb können wir das auch so sagen. Der sagt, ich war eigentlich der Schlagzeuger und dann musste ich irgendwann nach vorne. Also ich glaube, da hätte er kein großes Problem damit.
Nee.
Dann gibt es jetzt Wunschmusik für Sie aus dem 86er Album Invisible Touch, Genesis und Throwing It All Away. Der unsterbliche Mr. Lindley, das ist der Titel des Romans von Arthur Becker ist eine Geschichte über das Frankfurter Hotel gleichen Namens, das auch noch in der Lindley-Straße in Frankfurt steht, beziehungsweise im Mai eröffnet wird und in dem sich verrückte Dinge abspielen und in dem eben auch der unsterbliche Mr. Lindley vorkommt. In gewisser Weise ist er das auch tatsächlich, denn den englischen Ingenieur William Lindley und seinen Sohn gab es wirklich und das Ergebnis ihres gemeinsamen Wirkens und Schaffens, das finden wir noch heute. Ihm, William Lindley, hat die Stadt Frankfurt nämlich ihr Abwassersystem zu verdanken, das er ab 1863 geplant und erbaut hat. Herr Becker, für Ihren Roman haben Sie natürlich recherchiert, haben Sie ja heute auch schon erzählt. William Lindley, das ist so ein Grenzgänger. Das war so ein Wanderer zwischen den Welten. Mhm. Er stammte aus London, hat viele, viele Jahre in Hamburg gelebt, hat da gearbeitet, ist dann wieder nach England zurückgegangen, hat aber überall in Europa Spuren hinterlassen. Hat Ihnen das den Zugang zu diesem Menschen leichter gemacht?
Auf jeden Fall. Mir ist dadurch, dass ich mich auseinandersetzen musste mit dieser Familie, klar geworden, dass wir soziologisch oder historisch völlig daneben liegen mit unseren Begriffen wie Globalismus oder sowas. Das hat sehr tiefe Wurzeln. Solch eine Familie, englische Familie, war schon eine Multikulti-Familie, die vor allen Dingen sich durch eine deutsch-englische Freundschaft auszeichnet, wo diese ganzen Animositäten und Schwierigkeiten, die wir aus dem 20. Jahrhundert kennen, undenkbar waren damals.
Die Verbundenheit im 19. Jahrhundert war ja eine recht große.
Ja, genau. Und vor allen Dingen, was einem auch sehr schnell klar wird, wie großartig fortschrittlich England war, bevor die deutsche Ingenieurskunst kommt. Wir neigen oft dazu, uns tatsächlich immer darauf zu konzentrieren, die Deutschen mit ihren super Autos, aber tut mir leid, der Anfang ist tatsächlich in England.
Und man hat das ja wirklich nicht so im Blick, das muss ich zugeben. Das ist mir auch erst durch die Lektüre dieses Buches überhaupt so klar geworden. Solch ein Abwassersystem, das war damals im 19. Jahrhundert was Bahnbrechendes für die Städte.
Warum? Bahnbrechendes. Wir haben in Europa im 19. Jahrhundert geknüpft an eine alte Tradition, denn Abwassersysteme gab es schon in Rom. Die Kultur des Römischen Reichs ist dann irgendwann untergegangen, 4., 5., 6. Jahrhundert. Und praktisch für 1000 Jahre verschwand auch diese Kultur. Und wichtig war das deswegen, da die Städte immer größer geworden sind und eine Stadt wie London oder eine Stadt wie Hamburg, Frankfurt auch, die haben so gestunken. Das kann man sich gar nicht vorstellen, auch wie es zu Hause bei Goethe gestunken hat, wo man einfach diese Jauche nicht über Jahrzehnte ausgeleert hat.
Ja, nicht entsorgt hat.
Und das ist mir eben klar geworden, wie wichtig für den Fortschritt dieser menschlichen Zivilisation wichtig war, in richtigen hygienischen Bedingungen zu leben und zu lernen und zu lernen und eben die industrielle Revolution durchzuführen und all das, was dazu gehört. Das war mir auch, ich muss bestätigen, was Sie sagten, erst durch die Beschäftigung.
Und auch gesünder zu sein. Gesünder also die Zahl der Typhusfälle ist radikal
enorm,
nach unten
enorm
gegangen.
Durch und man musste
System.
Was machen.
Er war Visionär. Also das Wassersystem, das Wasserfiltersystem in Warschau, die Lindleyschen Wasserfilter, die sind immer noch funktionstüchtig.
Funktionstüchtig. Das Wasser kann man immer noch trinken, was visionär ist. Auch ist natürlich diese Schwemmkanalisation in Frankfurt, wo man praktisch sehr umweltfreundlich, würde man heute sagen, gedacht hat, was passiert eigentlich mit dem Regenwasser? Ja. Dann hat man sich Gedanken gemacht über eine Kläranlage. Das ist alles sehr langsam entstanden. Jahrzehnte dauerte das, ja. Dass man irgendwann begriffen hat, das kann nicht alles immer nur in den Fluss, in den Main oder Rhein oder wie auch immer.
Und gehen Sie jetzt eigentlich heutzutage mit anderen Augen durch die Städte, weil Sie eben auch an das denken, was darunter ist, also ein bisschen auch an die Kanalisation dann denken?
Genauso wie ich mit anderen Augen die Hotels betrete, so denke ich auch, wie soll man das sagen, wie ein Ingenieur oder urban und interessiere mich, warum stinkt es in manchen Städten, in manchen Straßen und warum dann nicht? Was ist da falsch gemacht worden? Die Kanalisationen sind teilweise auch schon sehr alt. Und ja, das beschäftigt mich, ja. Auch psychologisch.
Der HR1 Talk heute mit Arthur Becker, dem polnisch-deutschen Schriftsteller, dem Grenzgänger zwischen den Welten, dem Mann, der von sich selbst sagt, er sei ein Kosmopole. Der Mann, für den Deutsch die Dienstsprache ist, die Literatursprache und dem Mann, der einen Auftragsroman über das Frankfurter Hotel Lindley geschrieben hat, das erst in diesem Mai eröffnet wird. Sind Sie wahrscheinlich eingeladen zur Eröffnung, oder?
Eingeladen auch deshalb, weil ich an dem Abend lesen werde aus dem Roman. Und dann gibt es eine Party.
Natürlich. Und haben Sie sich auch schon das Zimmer ausgesucht, in dem Sie da logieren wollen, im Lindlays?
Ich würde gerne logieren ganz oben. Es wird schon warm sein. Man kann dann schnell auf die Dachterrasse gehen was trinken.
Und gibt es dann auch schon, weil Sie gesagt haben, Sie leben dann vielleicht eventuell so ein Drittel des Jahres möglicherweise hier. Also gibt es dann auch schon so ein entsprechendes Angebot? Hat das Lindley schon gesagt, Herr Becker, jederzeit?
Oh, ja. Durchaus, weil ich schon mit dem Ideengeber, Entwickler dieses Hotels, Stan Rottenberger, gesprochen habe. Und er hat jetzt aber erst einmal seine Idee verwirklicht. Und jetzt gibt es natürlich eine Direktorin, die eine Freundin geworden ist. Und die werde ich einfach fragen, was gibt es da für Möglichkeiten?
Würden Sie eigentlich nochmal einen Auftragsroman schreiben?
Erstmal nicht, aber ja, weil man dadurch gezwungen wird, ganz anders zu arbeiten als an seiner eigenen Idee. Und das ist als Herausforderung etwas sehr Gutes.
Und Thema egal? Oder sagen Sie, nee, also es gibt so Themen, denen kann ich mich nicht so...
Thema ist eigentlich egal. Also diese Geschichte hat mir beigebracht, dass ein relativ normaler oder guter Literat oder Schriftsteller muss imstande sein, über jedes Thema schreiben zu können.
Wann geht's das nächste Mal nach Masuren?
Im Sommer und vielleicht eventuell im Herbst. Auf jeden Fall bin ich in Polen auch deshalb wieder da, weil da ein neues Buch erscheint, aus dem Deutschen ins Polnische übersetzt. Dann fahre ich nach Warschau.
Von Ihnen?
Ja, der Essayband Kosmopolen auf der Suche nach dem europäischen Zuhause.
Ist das Polnisch dann jetzt doch schon wieder so flüssig, dass Sie das rückübersetzen konnten?
Ich musste das Gott sei Dank nicht übersetzen. Das hat jemand, das ist eine lange Geschichte, das hat natürlich jemand übersetzt, aber ich habe großen Einfluss auf die Redaktion.
Lieber Herr Becker, am Ende unseres Talks ist es üblich, dass der Gast etwas auswendig aufsagt. Das kann ein Zitat sein, das kann auch ein Gedicht sein, Lebensweisheit, ein Motto, völlig Ihnen überlassen.
Aus dem Kopf, etwas Philosophisches, Soziologisches.
Bitte. Was immer Sie mögen.
Na, ich zitiere gerne natürlich Philosophen und ich zitiere sehr gerne Wittgenstein, der gesagt hat, ganz einfach, was sich sagen lässt, lässt sich klar sagen und worüber man nicht reden kann, darüber müsste man schweigen.
Arthur Becker, es war mir eine Freude.
Mir auch.
Und unseren hr1-Talk können Sie natürlich wie immer nochmal nachhören, als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kuchenny. Vielen Dank fürs Zuhören, uns allen einen guten Sonntag.
HR1, genau meins.